Guten Morgen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Und ich stehe hier als Heinrich Wienbeuker. Ich lebe in Remels, bin Pastor und stehe jetzt in Vertretung für Superintendent Kersten hier, der leider noch krankgeschrieben ist infolge seines Unfalls. Der Predigtext steht im ersten Buch Mose, 50. Kapitel, da geht es um Josef und seine Brüder. Das wird Thema des Gottesdienstes sein. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir setzen ihn jetzt fort mit einer gemeinsamen Psalmenlesung. Ich übernehme die ausgerückten und Sie bitte die eingerückten Teile. Wir nehmen Psalm 57. Sie finden den unter der Nummer 728. 728. Sei mir gnädig, Gott, sei mir gnädig, denn auf dich traut meine Seele. Ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten, zu Gott, der meine Sache zum guten Ende führt. Verzehrende Flammen sind die Menschen und ihre Zungen scharfe Schwerter. Sie haben meinen Schritten ein Netz gestellt und meine Seele gebeugt. Mein Herz ist bereit, Gott, mein Herz ist bereit, dass ich singe und lobe. Herr, ich will dir danken unter den Völkern. Ich will dir Lob singen unter den Leuten. Erhebe dich, Gott, über den Himmel und deine Herrlichkeit über alle Welt. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da. Amen. Er weckt mich alle Morgen. Das Lied finden Sie unter der Nummer 440. Wir singen die Strophen so, wie sie angegeben sind. 440, er weckt mich alle Morgen.
Thank you. Lasst uns beten. Herr unser Gott, du bist unser Immanuel. Du hast versprochen, mit uns durch das Leben zu gehen. Dafür danken wir dir und bitten dich, segne du uns diesen Gottesdienst. Amen.
Die heutige Lesung steht in Lukas Kapitel 6, die Verse 36 bis 42. Wer kann, den bitte ich dazu aufzustehen. Seid barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. Ihr sollt andere nicht verurteilen, dann wird auch Gott euch nicht verurteilen. Sitzt über niemanden zu Gericht, dann wird auch Gott über euch nicht zu Gericht sitzen. Vergebt anderen, dann wird Gott auch euch vergeben. Schenkt, dann wird Gott euch auch beschenken. Ein gutes Maß wird in euren Schoß geschüttet, festgedrückt, geschüttelt und voll bis an den Rand. Denn der Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird auch für euch gelten. Jesus erzählte ihnen auch ein Gleichnis. Kann etwa ein Blinder einen Blinden führen? Werden sie nicht beide in die Grube fallen? Kein Jünger steht über seinem Lehrer. Auch wenn er fertig ausgebildet ist, ist er nur wie sein Lehrer. Du siehst den Splitter im Auge deines Bruders oder deiner Schwester. Bemerkst du den Balken in deinem eigenen Auge? Wie kannst du zu deinem Bruder oder deiner Schwester sagen, komm her, ich ziehe dir den Splitter aus deinem Auge? Siehst du nicht den Balken in deinem eigenen Auge, du Scheinheiliger? Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann hast du den Blick frei, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders oder deiner Schwester zu ziehen. Halleluja.
Lasst uns gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Jetzt aber mit der richtigen Liedangabe 361, 1 bis 4, befiehl du deine Wege. 361, befiehl du deine Wege, 1 bis 4.
Thank you.
Gott hat seinen Plan mit Josef. Das kann Josef jetzt im Glauben formulieren. Ihr gedachtet, es böse mit mir zu machen, der Herr aber gedachte, es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Jetzt ist Josef der zweite Mann im Staate Ägypten und Herr über die Kornkammern. Jetzt sind seine Brüder wegen der großen Hungersnot aus Kanaan zu ihm gekommen, um Getreide zu kaufen. Jetzt haben sich Josef und seine Brüder versöhnt und Vater Jakob hat seinen totgeglaubten Sohn wiedergesehen und ist zu seinem Sohn nach Ägypten gezogen. Jetzt ist alles gut. Danach sah es am Anfang nicht aus und mittendrin auch nicht. Am Anfang steht der Konflikt zwischen Josef und seinen Brüdern. Und der Grund für den Konflikt liegt im Verhalten Jakobs als Vater. Jakob macht etwas als Vater, was man als Vater nicht macht. Jakob liebt Josef mehr als all seine anderen Söhne. Und Jakob versucht gar nicht erst, das kann ja sein, dass man für ein Kind mehr empfindet, aber Jakob versucht gar nicht erst, das zu verbergen. Als Zeichen seiner Liebe macht er ihm ein besonderes Geschenk. Er schenkt ihm einen bunten Rock. Man kann sich das vorstellen, beides. Die besondere Liebe für Josef und das besondere Geschenk kommen bei den Brüdern nicht gut an. Wer will es ihnen verdenken? Aber anstatt, dass sie ihren Vater auf dieses Verhalten ansprechen, projizieren sie ihren Hass auf Josef. Sie sind ihm feindlich gesinnt und nicht in der Lage, ihm auch nur ein freundliches Wort zu sagen. So notiert es der Text. Josef hat natürlich diesen Hass und diesen Widerwillen seiner Brüder gespürt und trotzdem verhält er sich unklug. Er hat nämlich einen Traum und den erzählt er brühwarm seinen Brüdern. Er hat geträumt, er und seine Brüder binden Gaben, jeder eine. Und die Gaben seiner 10 Brüder stehen rings um seine Gabe und verneigen sich. Also wenn mir das mein Bruder erzählen würde, wäre ich auch nicht glücklich darüber. Willst du etwa unser König sein? Fragen seine Brüder und ihre Feindschaft vertieft sich noch. Dazu hat Josef noch einen weiteren Traum und wird nicht müde, auch den zu erzählen. Sonne, Mond und 10 Sterne verneigen sich vor ihm, dem 11. Dieser Traum seines Lieblingssohnes ist selbst Jakob zu bunt und er kritisiert ihn deswegen. Ein Plan Gottes mit Josef ist hier beim besten Willen nicht zu erkennen. Stattdessen steuert alles auf eine familiäre Tragödie zu. Eines Tages sind die 10 Brüder draußen, weit draußen, und hüten die Viehherde und Jakob ruft Josef zu sich und beauftragt ihn, nach seinen Brüdern zu sehen und sich zu erkundigen, wie es ihnen denn ergeht. Josef macht sich auf den Weg und natürlich trägt er seinen bunten Rock. Seine Brüder sehen ihn von Ferne kommen und sie fassen einen Plan. Ihre Feindschaft ist so groß, sie wollen ihn töten. Ruben, der Erstgeborene, die Erstgeborenen sind ja meistens die mit Verantwortung und Pflichtgefühl, als Ruben, der Erstgeborene, kann sie davon gerade noch abhalten. Als er zu ihnen kommt, ziehen sie ihm seinen bunten Rock aus und werfen ihn in eine Grube und als Sklavenhändler vorbeiziehen, verkaufen sie Josef. Die nehmen ihn mit nach Ägypten und verkaufen ihn weiter an Potiphar, einem Militär des Pharao. Die Brüder nehmen diesen bunten Rock des Josef, tränken ihn in Ziegenblut und präsentieren diesen Rock blutdurchtränkt ihrem Vater. Der zieht den naheliegenden Schluss, ein wildes Tier hat meinen Sohn getötet, Jakob ist untröstlich. Wer wollte hier an diesem Punkt einen Plan Gottes erkennen? In einer solch bösen Situation ist es ja eine besondere Glaubensleistung, daran festzuhalten, dass man als Betroffener dennoch in der Hand Gottes ist. Es ist eine Glaubensleistung, daran festzuhalten, dass es gut werden wird, weil Gott es doch gut mit einem meint, so wie wir das ja auch gesungen haben. Auch wenn es im Augenblick überhaupt nicht, so gar nicht danach aussieht. Josef verliert nicht seinen Lebensmut, so viel können wir sagen. Er verzweifelt nicht, obwohl seine Situation wahrlich zum Verzweifeln ist. Stellen Sie sich das vor, von den Eltern getrennt, von den Brüdern verkauft, gehasst, als Sklave verkauft, allein und der Situation ohnmächtig ausgeliefert, wahrlich zum Verzweifeln. Aber sein Lebensmut und seine positive Einstellung sind so groß, dass Josef im Hause des Potiphar angekommen, nach und nach das Vertrauen des Potiphar gewinnt und dieser ihn zum Verwalter über all seine Güter einsetzt. Der Herr, also Gott, der Herr, war mit Josef, sodass er ein Mann wurde, dem alles glückte. So nennt und notiert es der Text. Immanuel, Gott ist mit uns. Das ist im Alten Testament ein Name Gottes und darauf vertraut Josef und darauf gilt es auch für uns zu vertrauen. Den Umständen entsprechend geht es Josef jetzt gut. Aber er erleidet einen Rückschlag. Er wird der versuchten Vergewaltigung angeklagt. Die Ehefrau des Potiphar hat versucht, Josef in ihr Bett zu bekommen, in Abwesenheit des Potiphar natürlich. Sie versucht das mehrere Male, Josef bleibt standhaft und verweigert sich. Er weiß, was er dem Potiphar verdankt und will sich an ihm nicht versündigen. Aus Rachsucht verklagt sie ihn bei ihrem Mann, als dieser wieder nach Hause kommt. Potiphar glaubt seiner Frau und Josef landet im Gefängnis. Unschuldig angeklagt und weil er Potiphar nicht verletzen und sich an Gottes Gebot nicht versündigen will, sitzt Josef jetzt fern der Heimat im Gefängnis. Und wieder verliert dieser Mann nicht seinen Mut und seine positive Lebenseinstellung. Wieder verzweifelt er nicht an dieser ausweglosen Situation und wieder notiert der Text, aber der Herr war mit ihm. Und es kommt so weit, dass der Gefängnisdirektor dem Josef die Aufsicht über die anderen Gefangenen überträgt und Josef trotz Gefängnis eine Reihe von Privilegien genießen kann. Also dieser Josef geht schon durch eine harte Lebensschule. Das ist so und dabei entwickelt er all seine positiven Eigenschaften. Er reift als Mensch. Aus dem törichten Jungen, der unbedarft den ihm feindlich gesinnten Brüdern seine Träume erzählt, wird ein verantwortungsbewusster Mann. Und Gott ist in jeder Situation, in der ihn das Leben führt, bei ihm. Und Josef lebt mit seinem Gott. Und dann kommt die Wende, aber nicht sofort, sie kommt mit Verzögerung. Der Mundschenk des Pharao und der Oberste der Bäckermeister, die beide beim Pharao in Ungnade gefallen sind, sitzen im selben Gefängnis. Und beide haben einen Traum und Josef deutet beiden ihren Traum. Der des Mundschenk führt zurück in den Hof des Pharao, der des Obersten der Bäckermeister in den Tod. Und Josef bittet den Mundschenk, der jetzt zurückgeht an den Hof des Pharao, beim Pharao für ihn ein gutes Wort einzulegen, was dieser auch verspricht, aber vergisst. Und sich erst wieder erinnert, als der Pharao selbst seine Träume von den 7 fetten und den 7 mageren Kühen und den 7 fetten und den 7 mageren Ehren hat und in seinem ganzen Reich keiner sie zu deuten weiß, bis der Mundschenk sich wieder an Josef erinnert, der Pharao ihn aus dem Gefängnis holen lässt und Josef seine Träume auf die 7 fetten Jahre und die 7 mageren deutet. Und dem Pharao gleich einen Vorschlag unterbreitet, wie man mit dieser Situation umgehen könnte. Ein Vorschlag, der den Pharao so überzeugt, dass er Josef zum zweiten Mann im Staate Ägypten und zum Herrn über die Kornkammern macht. 7 Jahre lang häuft Josef Getreide an, Vorrat, um für die dürren Jahre genug zu haben. Der Herr gedachte es gut zu machen, bilanziert Josef seine Lebenssituation. Und er tut recht daran, so zu bilanzieren. Aber das gelingt nicht immer so. Dietrich Bonhoeffer ist im Gestapo-Gefängnis nicht entronnen, sondern am Galgen gestorben. Aber auch er hat an dem Immanuel festgehalten und seinen Glauben in den Zeilen formuliert, von guten Mächten getröstet wunderbar. Und mancher von uns steckt in einer Krankheit fest oder in einer bösen Situation und kommt nicht vorwärts und kann nicht bilanzieren, wie Josef das konnte. Und vielleicht wird das Leid so übermächtig, dass es einem nicht mehr gelingt, an Gott festzuhalten. Gerade dann wäre es mir wichtig, theologisch zu formulieren, dass Gott auch dann und gerade dann bei uns ist. Josef hat es beruflich weit gebracht und auch menschlich hat er sich entwickelt. Die Hungersnot erfasst den ganzen Orient und treibt auch die Brüder nach Ägypten in die Arme Josefs. Er erkennt sie, aber sie ihn nicht. Er klagt sie an, Kundschafter zu sein, sie beteuern nur des Getreides wegen gekommen zu sein und fallen vor ihm nieder und nennen sich seine Knechte, wie es dem jungen Josef geträumt hat. Bald gibt sich Josef seinen Brüdern zu erkennen und es kommt zur Versöhnung zwischen ihnen. Josef hat die Größe, seinen Brüdern zu vergeben. Nun könnte man sagen, naja, das Lebensglück macht auch milde und großherzig, da fällt das Vergeben auch leicht. Aber Josef hat an den Umgang seiner Brüder mit Benjamin, dem Jüngsten, und an ihrem Umgang mit ihrem Vater Jakob erkannt, dass auch sie, seine Brüder, sich gewandelt haben und dass sie ihre Josef-Schuld aufrichtig bereuen. Und ein an Gott gebundenes Herz verweigert die Versöhnung nicht. Am Ende ist alles gut und auch Jakob darf seinen totgeglaubten Sohn wiedersehen und in seine Arme schließen. Die letzten Tage seines Lebens kann er in der Nähe seines Lieblingssohnes Josef verbringen, dann verstirbt er und wird von seinen Kindern in seinem Heimatland beerdigt. Und als dann alle sich aufmachen von der Beerdigung zurück nach Ägypten, überfällt die Brüder noch einmal die Furcht, jetzt, nach dem Tode Jakobs, könne Josef sich doch an ihnen rächen, nun als ihr Vater verstorben war. Und sie sagen die Sätze, die wir heute Grundlage dieser Predigt sind. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich und sprachen, Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen, dein Vater befahl vor seinem Tod und sprach, so sollt ihr doch zu Josef sagen. Vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten, und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, Fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes Statt. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich ein Leben zu erhalten, ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Amen. Das schon angesprochene Lied von guten Mächten wollen wir jetzt miteinander singen. Sie finden das unter der Nummer 65 in Ihrem Gesangbuch. 65. Wir singen die Strophen 1 und 2 und 4 bis 6.
Thank you.
Folgendes habe ich Ihnen abzukündigen, aufgeboten zur Trauung am 3. Juli werden Nadja Ehlert und Mike Steerwald. Und jetzt bitte ich Sie, dass Sie sich von Ihren Plätzen erheben. Am Mittwoch, den 2. Juni, verstarb im Alter von 59 Jahren Frau Hannelore Wulff, geborene Klöver. Die Beerdigung war Montag auf dem Friedhof Erste Südwicke. Am Freitag, den 11. Juni, verstarb im Alter von 78 Jahren Frau Alwine Trautwein, geborene Lott. Die Beerdigung war Freitag auf dem Friedhof Hahnentange. Am Samstag, den 19. Juni, verstarb im Alter von 59 Jahren Herr Sergei Kostjukewitsch. Die Beerdigung war Donnerstag auf dem Friedhof Raudermoor. Lassen Sie uns beten. Für Nadja Ehlert und Mike Steerwald bitten wir dich, Herr unser Gott, dass ihre Ehe unter deinem Segen stehe. Für die Angehörigen von Frau Wulff, Frau Trautwein und Herrn Kostjukewitsch bitten wir, dass du sie tröstest in dem Glauben auf ein Leben in deiner Nähe nach unserem Tod. Amen. Sie dürfen sich gerne wieder setzen. Kollekten, Zukunft gestalten, dafür steht im Turm ein Kästchen und wir sammeln für die Diakoniekasse der eigenen Kirchengemeinde. Das ist zu sammeln in dem Messingbehälter bei der Zwischentür. Die Ausgangskollekte vom letzten Sonntag war für die Migrationsarbeit in der Landeskirche bestimmt und ergab 63,29 Euro. Die Diakoniekasse ergab 69,84 Euro. Eine Beerdigungskollekte für die Kinder- und Jugendarbeit ergab 100 Euro. Eine Beerdigungskollekte zugunsten des Hospizhuses ergab 117,66 Euro. Und eine Beerdigungskollekte zugunsten der Seniorenarbeit ergab 89,82 Euro. Ein Geburtstagsdank für die Jugendarbeit in Höhe von 10 Euro ist eingegangen und eine weitere Spende für die Jugendarbeit in Höhe von 50 Euro. Auf dem Altar liegen Karten. Nehmen Sie nach dem Gottesdienst gerne eine Karte vom Altar mit und bringen Sie diesen Gruß in das Haus eines Kranken oder eines Einsamen. Dann habe ich Ihnen noch zu sagen, dass der Haushaltsplan ausliegt und dass Sie den jederzeit einsehen können. Und nächsten Sonntag ist um 10 Uhr Gottesdienst, Familiengottesdienst mit Pastor Dresch Rosendahl. Und wir singen jetzt von dem Lied 365, die Strophen 1 bis 4. Von Gott will ich nicht lassen, denn er lässt nicht von mir. Von Gott will ich nicht lassen, 365, 1 bis 4. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, sei denen nahe, die Verantwortung übernommen haben für die Allgemeinheit, dass sie zum Wohle des Lebens entscheiden. Sei uns nahe, die wir versuchen, unser Leben im Glauben an dich zu gestalten. Sei nahe denen, die den Glauben an die Liebe und an das Heil verloren haben und die keinen Trost mehr finden. Sei denen nahe, die an einer Krankheit leiden und um ihr Leben kämpfen. Sei denen nahe, die sich einsam und verlassen fühlen. Den Angehörigen der in Würzburg Getöteten sei nahe mit deinem Trost. Den Menschen in Südmähren, die ihr Haus verloren haben, gib Hoffnung auf eine gute Zukunft. Den Menschen sei nahe, die fühlen, dass es Zeit, dass die Zeit da ist, ihr Leben aus der Hand zu geben. Herr, unser Gott, du bist der Immanuel, der Gott, der mit uns geht. Dafür danken wir dir und für die Kraft, die wir daraus ziehen. Und wir beten gemeinsam: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und so geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich. Und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.